Ein älterer Herr sitzt zitternd beim Zahnarzt und erwartet auf seine Wurzelbehandlung. Furchtbar ausgeliefert ist man auf diesem Stuhl. Da kommt der Zahnarzt herein und wie das Zahnärzte so machen, wenn sie reinkommen, sagt er: "So, dann wollen wir mal." Und als er sich zu dem Patienten hingesetzt hat, hält er kurz inne, guckt den Patienten genau an und dann sagt er: "Na sowas, Sie kenne ich doch. Sie sind doch der Herr Müller, mein alter Mathelehrer auf dem Gymnasium." Und dann sagt er mit einem breiten Grinsen: "Das trifft sich ja gut. Sie haben mir doch früher immer gesagt, dass Wurzelziehen eine meiner Schwächen wäre. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie schwach ich da drin tatsächlich bin." Und er fängt fröhlich grinsend an zu bohren. Ja, das kennen einige, gell? Dieses Gefühl der ausgeliefert sein. Ausgeliefert fühlen sich die 11 Männer auch. Die sind ganz schön kleinlaut geworden mittlerweile. Da ist nicht mehr viel da von dem stolzen Gehabe, von dem protzigen Kraftstrotzen, als sie ihn damals verkauft haben, ihren Bruder, weil sie eifersüchtig waren. Damals in Dothan, als sie ihn losgeworden sind, da haben sie noch getönt. Aber jetzt haben sie Angst. Jetzt sitzen sie da, schuldbewusst wie angeklagt in einem Gerichtssaal. Ausgeliefert fühlen sie sich. Jetzt, da ihr Vater Jakob tot ist, jetzt kommt ihnen ihr Bruder Josef vor wie der Richter, der vor ihnen steht und der über sie entscheiden kann. Jetzt kann er sich rächen, denken sie. Und er wäre sogar im Recht. Und so lassen sie ihm die Bitte vortragen, dass er ihnen doch vergeben möge. Dass er auf die Vergeltung verzichtet. Und was macht Josef? Er weint. Und dann gehen sie sogar selber hin zu ihrem Bruder, zu Josef, und gehen vor ihm auf die Knie, machen sich klein, unterwerfen sich vor ihm. Und was macht Josef? Er sagt zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle?" Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Der Josef hat recht mit dem, was er in diesem Moment sagt. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Er ist nicht der, der an Gottes Stelle steht. Gott ist der Richter. Nicht Josef. Auch nicht als mächtiger Mann im Stab des Pharao. Wir Menschen sind überhaupt nicht Richter. Gott ist der Richter. Heute am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr ist das Gericht das Thema von diesem Sonntag. Wir werden vor Gericht stehen einmal. Wenn Jesus kommt, werden wir vor Gericht stehen wie Angeklagte. Dann werden wir ausgeliefert sein. Vielleicht so ähnlich wie auf dem Zahnarztstuhl, wer weiß. Da werden alle Fakten auf den Tisch gelegt, wie man es im Gericht so macht. Da wird beleuchtet, was Unrecht war. Da wird Sünde nicht kleingeredet, sondern aufgedeckt. Aber wir wissen jetzt schon, sie wird nicht gerecht werden. Weil Gott kein Gott der Rache ist, sondern weil Gott ein Gott ist, dessen Wesen Liebe ist. Und weil er auch gar keine Rache braucht, gar keine Vergeltung braucht, weil sein Sohn bereits die Folgen unserer Schuld getragen hat. Deshalb wird Gott im Gericht so etwas Ähnliches sagen, wie Josef es zu seinen Brüdern gesagt hat: "Fürchte dich nicht." Das dürfen wir jetzt schon wissen, dass das so sein wird im Gericht. Das Gericht wird für uns ein großes Aufatmen werden. Ein großes Aufatmen, weil wir da so richtig erfahren, wie wertvoll Vergebung ist. Das wird uns dort so richtig klar werden. Ich glaube, die Gnade Gottes, die kann man nirgends so kraftvoll erleben wie im Gericht. Da werden wir das in seiner ganzen Auswirkung spüren, was Gnade Gottes heißt. Denn da stehen wir nämlich zu Recht angeklagt und dann werden wir freigesprochen. Da erleben wir Vergebung. Vergebung heißt nämlich das, freigesprochen zu werden vom Richter. Der Richterspruch ist gültig und der Richterspruch Gottes ist endgültig. Seine Befreiung ist Recht. Als Recht gesprochen von ihm. Der eigentlich ein Recht auf Wiedergutmachung hat, der spricht uns frei und vergibt uns. Vergebung heißt entlastet werden. Vergebung hat zur Folge, dass Schuld, gerade weil sie offen da liegt und weil sie nicht unter den Tisch gekehrt wird, weil sie nicht heimlich irgendwo weiterwirken kann, weil sie da liegt und angesprochen ist, deshalb verliert sie ihre Macht über mich im Gericht. Dadurch wird es nicht alles gut oder richtig, was ich getan habe. Da wird Unrecht nicht für Recht erklärt, aber es kann mich nicht mehr fesseln. So ist Vergebung. Ich will Ihnen noch eine Beispielgeschichte erzählen, die das auch noch mal ganz, vielleicht auf ziemlich krasse Weise zeigt. Es ist noch nicht der Predigtext, sondern eine Geschichte, die uns zeigt, dass Vergebung und Versöhnung auch zwei unterschiedliche Dinge sind. Denn das ist mir wichtig, dass wir das klar kriegen, bevor wir den Bibeltext nachher lesen. Eine Geschichte, ich zeige Ihnen auch ein Bild, ist nicht ganz leicht zum Angucken. Also ja, es war im November 2004, da war eine Studentin im Iran, die heißt Amen Bahrami. Und da gab es einen anderen Studenten, der wollte die Studentin heiraten und sie hat den Heiratswunsch von ihm zurückgewiesen. Und wie es manchmal so ist, enttäuschte Liebe ist manchmal zu ziemlich unfassbar furchtbaren Dingen fähig. Der Mann hat ihr nachgestellt, hat sie gestalkt, er hat ihr immer wieder aufgelauert und irgendwann ist es so weit gekommen, dass er in seiner enttäuschten Liebe ihr Schwefelsäure ins Gesicht geschüttet hat. Sie hat dadurch ihr Augenlicht verloren, ihr Gesicht ist entstellt worden auch, aber sie hat es überlebt. Man sieht es, es ist nicht so ganz einfach, so sieht sie aus. Der Mann ist verhaftet worden, der Prozess hat 5 Jahre lang gedauert und Anne Bahrami hat gekämpft in diesem Prozess für das Recht, dass das Unrecht, das er getan hat, auch benannt wird. Dass es auf den Tisch kommt. Es war ihr wichtig, dass man ihr als Frau das Recht auch zuspricht und dass man nicht, wie es manchmal in diesen Kulturen üblich ist, das Unrecht des Mannes verwischt. Es war ihr wichtig, dafür hat sie 5 Jahre lang gekämpft. Und dann ist es soweit gekommen, dass es einen Richterspruch gab und da ist es genau auch erfolgt. Das Urteil war so, dass man ihr erlaubt hat, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das heißt konkret, sie hat die Erlaubnis bekommen, dass sie mit einer Pipette Säure in seine Augen tropfen darf. Das war der Richterspruch. Gleiches mit Gleichem vergelten. Sie darf ihm das Augenlicht nehmen, so wie er ihr es genommen hat. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis das vollzogen werden sollte. Es war im Juli 2011, als das Urteil dann vollstreckt werden sollte. Und kurz vorher hat die Amen Bahrami verzichtet auf diese Vergeltung. Sie hat gesagt, sie hat dem Mann vergeben. Sie hat gesagt, ich habe das aus unterschiedlichen Gründen getan, wegen Gott, für mein Land und für mich selbst. Vielleicht ist das Letzte das Wichtigste. Für sie selbst hat sie vergeben. Und dann sagt sie noch weiter, ich fühle mich jetzt befreit, dass es nicht geschehen ist. Das ist das eigentlich Erstaunliche an dieser Geschichte. Eigentlich hat ihr der Richter das Recht zugesprochen, dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten kann, weil sie ja dadurch eigentlich sich befreien können sollte. Man denkt doch oft, wenn man das abarbeitet oder die Schuld vergilt, dann wird man selber frei als Opfer. Und die Amen Bahrami sagt jetzt im Nachhinein, dass sie frei geworden ist, dadurch, dass sie es nicht getan hat. Das ist erstaunlich. Für mich werden an dieser Geschichte eben 2 Dinge deutlich. Zum einen, was Vergebung ist und zum anderen, dass Versöhnung was anderes ist. Vergebung bezieht sich immer auf die Taten, die jemand getan hat. Immer. Und eben dann auch, wenn es um Vergeltung geht, um die entsprechende Gegentat oder um die Rache für das Unrecht. Vergeben heißt, ich entlasse den anderen aus der Schuld, die er mir gegenüber hat, durch das, was er eben getan hat. Er muss mir nichts mehr zurückzahlen, nichts mehr geben. Ich trage ihm nichts mehr nach. Das steckt auch so ein bisschen drin in dem Wort, in dem griechischen Wort, das nachher im Predigtext vorkommt, katalasso, mit dem wird Vergebung bezeichnet. Das heißt im Kern eigentlich vertauschen. Also wenn ich vergebe, dann tausche ich das, was der getan hat, mit einer Tat von mir, nämlich der Vergebung. Dann tausche ich Vergeltung mit Gnade. Dann tausche ich Zorn mit Liebe. Und das ist was man ganz bewusst selber tut, was ganz aktiv getan wird. Ich tue das, weil ich das will. Vergeben kann ich ganz allein. Das ist meine ganz eigene Entscheidung. Vergebung geschieht immer in dem, der das Unrecht erlitten hat. Und auch nur der kann vergeben. Vergeben kann nur der, in dessen Schuld ein anderer durch seine Tat oder durch seine Worte steht. Wir haben gerade eben vorher das Lied gesungen, so ist Versöhnung, so ist Vergebung. Und man kann dabei den Eindruck bekommen, dass es bei Versöhnung und Vergebung nur darum geht, dass nachher alles wieder gut ist oder dass man irgendwie damit klarkommt. Ich glaube nicht, dass Vergebung nur ein Gefühl ist, sondern Vergebung ist vor allem eine Frage des Willens, etwas, wofür oder wogegen ich mich entscheiden kann. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann kann ich mich durch die Vergebung auch ganz aktiv und selbstständig aus der Opferrolle befreien. Das kann ich tun. Das ist die große Chance, die in der Vergebung drinsteckt. Das ist das, was die Amen Bahrami erlebt hat, dass sie durch das, was sie selber tun kann, auch wenn der andere gar nichts tut, dass sie sich selber befreien kann. Das ist die Kraft, die Vergebung hat. Vergebung hat die Kraft, frei zu machen. Nicht nur den anderen, den Schuldner frei zu machen, sondern auch sich selbst frei zu machen. Das ist das Besondere an der Vergebung. Nur wenn wir anderen vergeben können, werden wir auch ganz frei sein können. Wer nämlich nicht vergeben kann, der läuft Gefahr, dass er an seinem Schmerz festhält oder dass er innerlich verbittert oder dass er sich in seinem Opferstatus festbeißt, dass er davon gar nicht mehr loskommt. Schon allein deshalb ist für uns lebenswichtig, dass wir vergeben lernen. Und es bedeutet jetzt nicht, dass man das, was andere falsch gemacht haben, einfach toleriert oder hinnehmen muss oder dass man es vielleicht sogar gutheißen muss, gar nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass man schlimme Dinge, die man erlebt hat, vergessen müsste. Das kann man gar nicht. Das kann man manchmal überhaupt gar nicht. Armin Bahrami ist das beste Beispiel. Sie wird nie vergessen, was man ihr Schlechtes angetan hat. Das kann man nicht, weil sie es mit sich rumträgt. Und so geht es uns ja in manchen Dingen auch. Da können wir, die Dinge können wir nicht vergessen, die uns angetan worden sind. Die sind einfach da. Aber darum geht es auch nicht. Das ist nicht das Ziel der Vergebung. Vergebung muss nicht dazu führen, dass man es vergisst, sondern dass man es abgibt, dass man es los wird. Vergeben bedeutet darauf vertrauen, dass ich die Vergeltung dafür nicht ausführen muss, sondern dass ich die Schuld, die jemand mir gegenüber hat, Gott überlasse. Und das ist wirklich ein Akt des Willens. Manche wollen nicht vergeben, weil sie, wenn sie es nicht tun, sie irgendwie noch Macht über ihren Peiniger behalten. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber dann passiert keine Vergebung. Gegen den eigenen Willen wird es keine Vergebung geben. Armin Bahrami hat es gewagt. Sie hat ihren Peiniger aus ihrer Macht entlassen und damit hat sie sich selbst gleichzeitig befreit. Sie hat vergeben. Versöhnung allerdings ist in dieser Geschichte nicht passiert. Denn Versöhnung wäre in dieser Geschichte nur möglich, wenn der Gegenüber auch Versöhnung haben wollte. Zur Versöhnung gehört das Gegenüber immer dazu. Das kann man nicht allein. Und das liegt daran, dass Versöhnung nicht eine Tat betrifft, sondern eine Beziehung betrifft. Versöhnung erfordert immer, dass beide Parteien ihr Vertrauen zueinander erneuern wollen. Das ist ein Unterschied zur Vergebung. Vergebung kann man selber. Man kann selber vergeben, unabhängig davon, was der andere macht oder will. Versöhnen kann ich mich nicht unabhängig von dem anderen. Manchmal kann es sein, dass keine Versöhnung passiert, obwohl jemand vergeben hat. Zum Beispiel im Fall von der Armin Bahrami war das so. Sie hat vergeben und trotzdem gab es keine Versöhnung. Manchmal ist es auch gar nicht mehr möglich, dass man sich versöhnt, weil der andere sich entweder nicht versöhnen will oder weil er es vielleicht auch gar nicht mehr kann. Zum Beispiel, wenn er schon gar nicht mehr lebt. Dann wird Versöhnung nicht gehen. Zur Versöhnung gehören nämlich immer zwei. Vergeben kann ich dagegen von mir selbst aus. Und vielleicht ist gerade in den Fällen, wo Versöhnung nicht mehr möglich ist, deshalb umso wichtiger und umso wertvoller, dass man diese Möglichkeit durch die Vergebung hat. Denn gerade dann, wenn ich keine Versöhnung machen kann, weil der andere es nicht will oder nicht mehr da ist, um sich zu versöhnen, kann ich trotzdem vergeben. Man ist nicht abhängig vom Versöhnungswillen des Gegenübers. Deshalb ist Vergebung was ganz arg Wertvolles. Sie macht nämlich möglich, dass man frei wird, trotzdem frei wird. Vergebung ist eine Voraussetzung, dass Versöhnung passieren kann, aber sie führt nicht automatisch dazu, dass Versöhnung passiert. Und wie ist es jetzt bei Gott? Bei Gott ist es ganz genauso. Gott hat uns vergeben. Von sich aus. Das war seine Entscheidung, das ist sein Richterspruch und das ist gültig, weil er es so beschlossen hat. Er hat uns aus der Schuld, die wir ihm gegenüber haben, entlassen. Erstmal völlig unabhängig davon, was wir davon halten oder wie wir damit umgehen. Er hat uns vergeben, aus seinem Herzen raus. Und jetzt will Gott, dass aus dieser Vergebung auch Versöhnung wird. Er will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird, denn das ist ja die Chance, die in der Vergebung liegt. Das geht allerdings nicht von Gott allein aus. Das kann er nicht machen allein. Es könnte er nur machen, wenn er uns dazu zwingen würde, aber Gott zwingt uns nicht. Er zwingt uns keine Versöhnung auf. Versöhnung ist möglich, wenn wir uns mit Gott versöhnen lassen. Es wird auch keine Versöhnung zwischen uns und Gott geben, wenn wir uns der Versöhnung entziehen. Wenn wir sagen, wir wollen das nicht oder wir brauchen das nicht. Dann ist seine Vergebung trotzdem da, aber die Versöhnung nicht. Und deshalb ruft das Neue Testament uns immer wieder an ganz verschiedenen Stellen dazu auf, diese Versöhnung Gottes anzunehmen. Und Paulus ruft es ganz besonders laut. In einem Abschnitt, 2. Korinther 5, kommt es auch schön zum Ausdruck. Und da kommt nämlich beides drin vor, die Vergebung und die Versöhnung. Achten Sie mal drauf, wenn wir es lesen. Das geht in Vers 18 so los. Christus hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Und jetzt kommt, was das beinhaltet. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Doppelpunkt. Dieser Doppelpunkt ist wichtig. Denn jetzt wird erklärt, was dazugehört zu diesem, wenn Christus die Welt mit sich selber versöhnt. Nämlich erstens, er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das ist die Vergebung. Da geht es um die Sünden, um die Taten. Und dann zweitens, und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Beides ist drin. Gott hat vergeben, das ist passiert, und Gott ruft zur Versöhnung, weil es dazu unsere Antwort braucht. Und nicht nur unsere Antwort, sondern sogar unsere Mitwirkung. Er bezieht uns da sogar mit ein. Er macht uns zu Botschaftern an Christi Stadt, dass wir das auch in die Welt rufen dürfen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Vergeben ist euch schon. Das kann euch Gott zusagen. Das hat er entschieden, das hat er bewirkt. Aber zur Versöhnung braucht es eine Antwort, weil es da um die Beziehung geht und weil Gott diese Beziehung nicht fremdbestimmen will. Und an der Stelle kommt jetzt auch das Seelsorgerliche mit hinein. Wir machen uns ja in unserer Themenreihe die 3 Wochen lang Gedanken zur Seelsorge. Und wir sind als Christen ja Seelsorger, dort wo wir Menschen begegnen, wo wir glauben, im Alltag, in unseren Beziehungen leben. Und genau da haben wir dieses Amt, von dem da am Anfang die Rede ist. Als Seelsorger hat man das Amt, Gottes Einladung zur Versöhnung anderen Menschen weiterzusagen und sie spüren zu lassen. Das ist was Faszinierendes, dass Gott uns damit hineinnimmt. Als Botschafter an Christi Stadt, wir rufen an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Seelsorger sind sowas wie Amtsboten, die vom Richter von Gott gesandt werden. Mit dem gefällten Richterspruch, die Vergebung ist bereits erfolgt, und mit der Aufforderung, sich versöhnen zu lassen. Das dürfen wir tun, und darin sind wir dann Seelsorger für andere. Wir dürfen die Vergebung Gottes zusprechen. Und es ist wichtig, dass wir das tun, denn Menschen brauchen das, dass man ihnen die Vergebung Gottes auch zuspricht, sie daran erinnert, dass Gott ihnen vergeben hat. Und gleichzeitig dürfen wir dazu einladen, dass sie sich versöhnen lassen. Das ist Gottes Wunsch. Und so kann die Beziehung zu ihm wieder geheilt werden. Das ist das, was Seelsorger tun. Gottes Wunsch weitertragen. Und dazu muss man nicht unbedingt auf eine Kanzel stehen und mit großen Worten predigen. Das kann man einfach auch spürbar werden lassen in den Begegnungen, die man hat. Man kann Menschen begleiten, die mit ihrer Schuld umgehen und die damit vielleicht auch kämpfen, mit dem, was sie schon in ihrem Leben alles Falsches gemacht haben. Denen darf man zusprechen, dass Gott ihnen vergibt. Man muss Schuld nicht klein machen dabei. Man muss es nicht irgendwie bagatellisieren. Aber man kann diesen Zuspruch weitergeben, weil dann vermieden wird, dass Schuld zur Fessel wird. Das ist schon eine große Hilfe. Und man darf auch Menschen begleiten, wenn sie auf dem Weg der Vergebung sind. Das ist ja nicht was, was man von heute auf morgen einfach so tun kann. Vergebung ist oft was mehrere Schritte beinhaltet. Ich habe da was dazu gelesen von dem Theologen Fulbert Stefanski. Der hat geschrieben von dem Weg zur Versöhnung und schreibt dabei, dass man nicht am Ende anfangen soll. Die Versöhnung steht am Ende und oft wollen wir, dass alles wieder versöhnt ist und wir bemühen uns auch um die Versöhnung, aber manchmal vergisst man dabei, dass es Schritte vorher braucht. Nicht alles muss gleich versöhnt sein. Und auch die Vergebung braucht Zeit. Der Wille dazu muss in einem selber auch erstmal reifen. Stefanski schreibt dann, vielleicht ist der erste Schritt zur Vergebung, dass man, so wie es Josef getan hat, darauf verzichtet, selber Vergeltung zu üben. Das ist vielleicht schon mal ein Anfang. Und dann kommen noch viele andere Schritte. Ich erlebe das selber gerade so ein kleines bisschen, habe das gestern auch mit ein paar Freunden diskutiert. Ein Bekannter von uns, Der hat offensichtlich Fehler gemacht in seinem Leben, der hat im Privaten sich versündigt und der ist jetzt mit der Erwartung an uns herangetreten oder an die Menschen um sich, an die Christen um ihn herangetreten, dass man ihm doch vergeben muss. Christen müssen doch vergeben. Und ich merke, wie mir das in dem Fall schwerfällt, weil ich merke, dass der die Forderung nach der Vergebung hier einsetzt, um seine Schuld irgendwie kleiner zu machen. Und dass er von mir Vergebung fordert, aber mich gar nicht fragt, ob ich das will. Und der Wille vielleicht noch gar nicht gereift ist. Für mich ist dieser Gedanke erstmal wichtig, dass man Schuld nicht unbedingt klein machen muss, sondern dass man da darüber reden können muss und dann kann daraus auch Vergebung reifen. Das ist meine Erwartung an ihn, dass man diese Schuld auch anspricht und sie nicht nur wegschiebt und sagt, ja, ihr Christen, ihr müsst doch eh vergeben. Das wäre mir zu schnell und zu einfach. Aber wenn das geht, wenn man es anspricht, dann kann tatsächlich das ein Schritt sein, wo Vergebung beginnt. Und dann beginnt die Vergebung in mir, in meiner Entscheidung, in dem, dass ich das dann tatsächlich will. Und erst wenn Vergebung möglich geworden ist, wird auch Versöhnung möglich sein. Die Befreiung beginnt, der erste Schritt beginnt in meinem Willen und dann kommen noch viele andere. Vielleicht sind Sie auch auf so einem Weg, auf einem Weg der Vergebung oder auf einem Weg der Versöhnung. Vielleicht gibt es Menschen, die Ihnen vergeben haben, aber die Versöhnung ist noch nicht passiert. Vielleicht sind Sie gerade an der Stelle. Oder es gibt Menschen, mit denen würden Sie gerne versöhnt leben, aber Ihnen selber fällt das Vergeben noch schwer. Vielleicht ist da gut, auf unseren Predigttext zu hören und uns das zuzurufen zu lassen, was Paulus uns dazu ruft. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn das ist der Anfang auch für uns, auch für unser Vergeben. Da hört es nämlich noch lange nicht auf, wenn man sich das zurufen lässt, dass Gott uns versöhnt hat. Da beginnt es erst, dass wir aus der Vergebung dann auch leben und dass wir dann auch die Möglichkeit bekommen, anderen zu vergeben. Wir sagen das ja jede Woche so im Vaterunser, gell? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es hat also beides miteinander zu tun, gell? Gott vergibt uns und dann vergeben wir unseren Schuldigern auch. Da drin steckt schon im Vaterunser der Wille, dass man anderen auch vergeben möchte. Dass man sie freisprechen möchte und dabei auch selber frei werden möchte. Dass man eben nicht in der Opferrolle stecken bleiben möchte. Und in diesem Anfang, da stecken so viele Möglichkeiten. Eben auch der. Auch der Weg zur Versöhnung kann da beginnen. Das ist nicht immer leicht, aber es ist wertvoll. Und ich finde es besonders wertvoll, dass wir in Gott das beste Vorbild haben. Der hat es nämlich so gemacht. Der hat vergeben und hat uns Versöhnung vorgemacht. Auch wenn wir nachher draußen am Ehrenmal der Weltkriege gedenken, da kann man auch Versöhnung und Vergebung erleben. Denn auch in unserer Welt ist es wichtig. Und auch da beginnt es mit dem ersten Schritt und auch da ist es ein Prozess. Wenn wir dankbar sind, dass Kriege auch beendet worden sind, dann denken wir zurück, dass es irgendwann mal einen gegeben haben muss, der auf den Anspruch, auf seinen Anspruch verzichtet haben muss, das Vergeltung zu üben. Wenn es da niemand gegeben hätte, wäre nie Frieden möglich gewesen nach den Kriegen. Wenn die Siegermächte damals nicht darauf verzichtet hätten an der Vergeltung in Deutschland, dann dem deutschen Volk, dann wäre nie eine Aussöhnung möglich gewesen, wie sie jetzt tatsächlich auch möglich geworden ist. Dass Präsidenten aus allen Ländern, die sich früher bekriegt haben, zusammenstehen und das im Jubiläum bedenken. Oder vielleicht ist man auch noch auf dem Weg der Aussöhnung, aber man ist schon einige Schritte gegangen. Das war möglich, weil einer den ersten gegangen ist. Oder in dieser Woche haben wir es auch gehört von Israel, dass der Präsident Netanyahu dort gesagt hat, er möchte einen neuen Krieg mit Gaza verhindern. Obwohl massive Angriffe aus Gaza auf Israel geübt werden, will er trotzdem keinen neuen Krieg anfangen. Und kaum hat er das gesagt, stand er sofort unter Druck. Sein Verteidigungsminister Lieberman ist zurückgetreten und hat ihn als Präsident hingestellt, der schwach ist gegenüber Terroristen und gegenüber den Palästinensern. Ohne Verzicht auf Vergeltung wird es nie Frieden geben. Das gilt zwischen den Völkern, aber das gilt im ganz Persönlichen auch. Es braucht einen ersten Schritt. Und das ist manchmal schwierig, weil man kann das als ungerecht empfinden. Man kann sich vorkommen wie ein Verlierer. Man kann als schwach angesehen werden, wenn man vergibt. Aber genau das hat Gott doch getan. Manche hielten Gott für schwach, als er damals, als der Sohn Gottes am Kreuz hing. Und manche halten ihn heute noch für schwach. Im Grunde ist auch ungerecht, wenn Gott als Richter gnädig zu uns ist. Aber es ist der einzige Weg zu Frieden und zu Versöhnung. Und auf den Weg lädt er uns ein. Er ist selber den ersten Schritt gegangen und er nimmt uns mit, diese Schritte auch zu gehen. Und deshalb nehmt diesen Text mit und diesen Zuspruch, diese Aufforderung, lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Vergebung an, die Gott euch längst zugesprochen hat, sprecht sie anderen zu und geht auch in euren persönlichen Wegen der Vergebung, der Versöhnung Schritte vorwärts. Amen.